Herzlich willkommen zur Episode 108. Moose Heads on the Table heißt unser Buch heute, Untertitel Stories about Self-Managing Organizations from Sweden. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Geschrieben hat es Karin Tenelius und Lisa Jill ist von 2020. Die beiden betreiben ein Leadership Training Institut namens TAF und schönes Büchlein, hat 130 Seiten, das kann man gut mal weglesen, hat aber auch ganz viele Insights und wirklich tolle Erkenntnispunkte. Und die bespreche ich heute mit der Martina Quaschik und ich sage wieder, hallo Martina, schön, dass du da bist.
Hallo Angela, ich freue mich auch total, wieder hier zu sein.
Sehr gut. Kannst du deinen Ton ein bisschen lauter drehen? Auf einmal bist du sehr leise.
Ja, ich kann wieder auch das Mikro einfach anmachen, also mehr rannehmen. So. Ja, hallo Angela, ich freue mich auch total, wieder bei dir zu sein.
Genau, wir haben ja schon mal ein Buch besprochen hier, Episode 82, auch gerne nochmal wieder reinhören. Dieses Buch hast du mir vorgeschlagen, du hast es wohl schon vor ein paar Jahren gelesen und ich gestehe jetzt an dieser Stelle, warum auch immer, als ich das Cover gesehen habe mit dem Elch da drauf, habe irgendwie was mit Moos gelesen, habe das nach Moses interpretiert und war auf der biblischen Seite und dachte mir, wieso besprechen wir jetzt irgendwas über die Bibel, über biblische Geschichten? Also ich habe da auch eine sehr schräge Assoziationskette gehabt. In Wahrheit geht es aber um was anderes und kannst du gleich mal aufklären, was hat es mit den Mooseheads auf sich?
Ja, ich habe auch sehr gelacht, als du hattest mir das ja geschrieben mit Moses und du findest das Buch nicht. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man irgendeine Brücke finden, so eine kleine Bibel zum Thema, wenn Menschen Interesse daran haben, so diesen Weg des selbstorganisierten Arbeiten und Führens zu gehen, als ob es eine kleine Bibel sein könnte. Aber das ist nicht der Anspruch des Buches und so haben es auch Karin und Lisa nicht geschrieben. Genau, nochmal zum Titel. Also Mooseheads ist letztendlich die Metapher, die in Schweden genutzt wird, für das, was wir sagen würden, da ist ein rosa Elefant im Raum. Also es steht für etwas Unausgesprochenes, was aber uns im Weg steht, um miteinander, weiß ich, eine gute Entscheidung zu treffen oder hier gut voranzukommen.
Und was mir super gut gefallen hat, was der Untertitel ja auch schon impliziert, ist tatsächlich, es ist einfach ein Erzählband, wenn du so willst. Es werden Geschichten von Beratungsfällen berichtet. Und ich mochte erstens die Art, wie die Geschichte erzählt wird, weil sie ist sehr ehrlich, sehr offen. Also auch wirklich im Sinne, das tut ja manchmal weh, wenn man liest, was da alles schief geht und irgendwie nicht klappt. Und dieser ganze Lernprozess, den da Karin und auch ihre Mittrainer und Trainerinnen durchlaufen. Also das ist sehr toll beschrieben und gleichzeitig hat mir auch gut gefallen, es kommt die Geschichte und zur Geschichte kommen dann immer, sie nennt es auch Insights, also so Einsichten, die sie da gewinnt und dann in der Zusammenfassung wird dann einfach immer noch mal so ein bisschen Tipps oder Anregungen fürs eigene Tun im eigenen Unternehmen gegeben, also ein tolles Zusammenspiel eben von Storytelling und Lernen daraus.
Und was ich so wertvoll daran finde, ist, dass das alles ja Praxisbeispiele sind, die Karin alle selber gemacht hat, also erlebt hat. Und es sind ja sowohl Beispiele drin, wo sie sagt, sie war da als Interimsmanagerin oder hat eben gecoacht, die CEOs, ne, oder die Owner, also die InhaberInnen. Sorry, wenn ich mal Deutsch und Englisch wechsle, weil es eben, das Buch ist auf Englisch geschrieben, gibt es auch noch nicht auf Deutsch. Und dann habe ich immer die englischen Begriffe im Kopf. Ja. Also sie hat ja sowohl InhaberInnen und oder eben sie Geschäftsführung darin begleitet als Coach und sie hat ja, da gibt es ja auch Beispiele in dem Buch drin, also reale Praxisbeispiele, wo sie selber mit anderen GeschäftspartnerInnen Unternehmen gekauft hat, mit dem Ziel, diese zu transformieren. Und das finde ich so wertvoll, weil es eben alles wirklich aus dem realen Leben ist. Es ist also nicht, was man ja manchmal auch hat, du liest ein Buch, und da hat jemand interviewt oder hat sich da schlau gemacht, wie das bei der Firma gelaufen ist, aber es war nie wirklich selbst beteiligt und involviert. Und hier bekommst du eben, und das finde ich eben auch so beeindruckend, wie du es auch schon gesagt hast, du bekommst hier so brutal ehrlich serviert, was sie gemacht hat, wie sie es gemacht hat, was da gelaufen ist, was schiefgelaufen ist, was sie für Fehler auch, also, oder Fehler, also, was sie daraus auch gelernt hat, was nicht funktioniert hat, was tolle Highlights waren. Und das finde ich total beeindruckend.
Ja, genau. Dann lass uns mal in die Geschichten eintauchen. Wobei, also ich werde jetzt nicht so die Geschichten selber in den Vordergrund stellen. Die machen einfach Spaß zum Lesen und es soll ja jeder nochmal die Lust bekommen, das Buch dazu zu lesen, sondern ich würde einfach gerne so diese Insights ein bisschen mit dir durchgehen, zumindest von meiner Seite aus. Du kannst dir dann eigene Geschichten noch dazu beitragen. Und das Erste, also das ist, glaube ich, noch in der Einleitung, weiß ich jetzt gar nicht. Sie verwendet auch immer wieder mal so schöne Bilder, so schöne Metaphern. Und es geht ja um selbst, wie übersetzt man einfach eigentlich im Deutschen, Self-Managing Organizations.
Ja, das ist echt ein Problem im Deutschen. Das ist also eigentlich sind es sich selbstverwaltende Unternehmen
Klingt
vielleicht.
schrecklich.
Ist sehr, sehr sperrig und klingt überhaupt nicht sexy, genau.
Ja, genau. Okay, wir bleiben beim englischen Begriff an der Stelle besser. Jedenfalls sagt sie, eines der Grundpfeiler ist tatsächlich die eigene Einstellung. Also wie ist das Mindset zur Welt und wie gucke ich auf die Dinge, wie gucke ich auf mein Unternehmen, auf meine Mitarbeitenden und so weiter. Und dann hat sie so ein schönes Bild, weil sie sagt, das ist wie wenn du eine Brille hast, wo du unterschiedlich farbige Gläser aufstecken kannst. Und je nachdem, ob du eben, jetzt mach mal wieder das weitere Bild, ob du die rosa Brille aufziehst, wirst du anders auf dein Unternehmen gucken und auch damit andere Ergebnisse erzielen, als wenn du die grauen Brillengläser trägst oder die grünen. Und das Bild zeigt das einfach nochmal, wie entscheidend es ist. Und natürlich ist es schwer, das zu beeinflussen, weil wir sind so, wie wir sind und haben unsere Brillen immer auf. Aber einfach das mal zu erkennen, ist ja schon ein erstes Aha. Welche Brille habe ich denn auf? Und das fand ich da sehr schön, dass daraus nicht nur einfach eine Weltsicht folgt, sondern auch die Art, wie wir handeln und damit die Art der Ergebnisse, die wir produzieren. Also sich das klar zu machen, ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, den man da mitnehmen kann aus dem Buch, dass es immer an unserer Art ist, wie wir auf die Welt schauen, was dann hinten dabei rauskommt.
Und das Doofe daran ist ja, dass uns oft das ja nicht bewusst ist, weil wir das so verinnerlicht haben, wie wir auf die Welt gucken, dass mir gar nicht klar ist, dass es trotzdem, ich sag mal, nur ein Glaubenssatz ist und der mich aber eben beeinflusst und leitet und lenkt, wie ich eben zum Beispiel führe oder wie ich mich im Team verhalte oder wie wir hier unsere Arbeit organisieren zusammen. Und für mich war ja, weil du Einleitung sagtest, das hat mich damals total gecatcht, also eingefangen, als ich das Buch vor 4 Jahren das erste Mal gelesen habe. Ich komme ja sehr aus dieser systemischen Richtung, also ich bin ja systemische Organisationsberaterin und Entwicklerin. Das heißt, ich komme sehr von der Überzeugung, es geht nicht so sehr darum, an den Menschen rumzudoktern, sondern eher zu gucken, welche Prozesse, welche Abläufe, welche Strukturen, welche Art von System benötigen wir denn hier, die genau diese Art von Arbeiten, die wir hier wollen und wie wir unsere Produkte und Dienstleistungen erbringen, das fördern. Und Karin kommt ja genau von der anderen Seite. Also sie sagt ja, das ist auch alles wichtig. Nur wenn wir nicht hingucken, eben genau, was sind meine inneren Antreiber und meine inneren Überzeugungen und das auch mit hinterfragen und dazu bereit sind, es zu hinterfragen, dann nützt mir auch das Arbeiten an den Prozessen und Strukturen nicht. Es wird scheitern oder wird auf jeden Fall nicht dazu führen, dass es das volle Potenzial, das entwickeln kann, was es hat. Also das ist ja auch, ne, kennen wir beide, wenn jemand agile Frameworks, Arbeitsweisen einführen will und ich mache es, ich sag mal nur oberflächlich und mit allem, was da aber an Prinzipien und Haltung dahinter ist und die Idee von Führen, wenn das nicht mit dazu kommt, kann es nicht die Kraft entfalten.
Ja.
Aber diesen Aspekt eben wieder das in den Mittelpunkt zu stellen, also oder das als Eingangstor zu nehmen, das war für mich nochmal wieder, wo ich gesagt habe, ja, das möchte ich wieder mehr integrieren, auch in meine Art der Beratung.
Ja, genau. Und da kommt gleich, glaube ich, in der ersten Geschichte oder auch noch in der Einleitung ein Punkt dazu, den ich das sehr passend und gleichzeitig sehr spannend finde, weil sie sagt, genau um dieses, wenn es um Mindset geht, also meine eigene Einstellung und meinen eigenen Willen, etwas zu verändern, ist es auch klar, und das sagt sie auch, du kannst als Coach einen Menschen nicht verändern. Also ich kann jetzt nicht zu dir sagen, liebe Martina, sei doch nicht so und so, sei lieber so und so. Und dann sagst du, hurra, endlich sagt mir das die Angela, ich hab's kapiert und blink, wie wenn Genie mit den Augen blinzelt, ist die Welt auf einmal gut. So funktioniert es leider, leider nicht. Was sie aber sagt ist, oder das Beispiel, das sie gibt, ist, sie verwendet die Contracting-Technik. Das heißt, wenn sie einen Auftrag beginnt, ist das Wichtigste eigentlich immer, dass sie mit dem Auftraggeber und später auch mit den Betroffenen, also mit den Mitarbeitenden, ein klärendes Gespräch führt und von allen Beteiligten, wenn es jetzt um große Veränderungsprojekte geht, ein Ja sich einholt und das auch schriftlich fixiert wird. Und das finde ich einen ganz wertvollen Punkt oder auch mal drüber nachzudenken, zu sagen, hey, wenn ich da schon reingehe und sage, hey, wir machen jetzt hier Self-Managing Organization und zack und alles wird besser und schön und gut, dass man erstmal mit den Betroffenen bespricht, was wird da passieren, wer hat welche Aufgabe, welche Rolle und dann, das kommt in einer späteren Geschichte und nur wenn alle Ja dazu sagen und ist es auch klar, ihr habt die Wahl, ihr könnt auch Nein sagen, dann beginnt der Auftrag. Finde ich irre spannend. Also so arbeite ich bis jetzt nicht, muss ich auch zugestehen. Aber einfach zu sagen, hey, wollt ihr das wirklich? Und das hat folgende Konsequenzen und das kann auch anstrengend werden und. Und erst wenn alle Ja sagen, und das ist natürlich auch ein Prozess, man macht nicht 10 Minuten kurze Abstimmung und dann heben alle die Hand, sondern da wird ein paar Stunden diskutiert drüber. Aber wenn du das Ja dir eingeholt hast, dann kannst du, glaube ich, wirklich einen echten Veränderungsprozess auch beginnen.
Ja, und deswegen schreiben sie ja auch nicht umsonst. Also auch Lisa dann, die haben es jetzt ja aufgeteilt, ne? Lisa macht so diese, beschreibt sozusagen die, naja, Theorie ist es ja nicht, aber diese, also aus der Praxis entwickelte Theorie und Ansatz beschreibt sie ja in diesen Insights. Und Karins Schreibpart war ja eben diese praktischen Fälle reinzubringen aus ihren eigenen Erfahrungen. Und eins ihrer Schlüsselaussagen ist ja, es gibt aus ihrer Sicht ja drei zentrale Eckpfeiler, die es gilt immer mit zu bedenken. Und einer davon ist eben, es braucht dieses Mandat und Involvement, also dass ich involviert bin. Und dafür brauche ich ein Commitment und ein Ja. Also ich brauche erstmal ein Mandat von den Leuten. Ja, wir wollen das hier auch zumindest ausprobieren und versuchen. Und ich meine, mit meiner Brille als Beraterin und gerade wenn du externe Beraterin bist, ne? Und das schreibt sie auch an einer Stelle. Oft ist es ja so, wir kommen als Externe ja rein durch die HR oder durch jemand, der eben intern verantwortlich ist für diesen Transformationsprozess. Und da werden ja die Leute nicht gefragt vorher in dem Team oder die Abteilung oder den Bereich, den es betrifft. Und das dann trotzdem so konsequent zu machen, halte ich auch wirklich für absolut notwendig letztendlich. Ist natürlich die Frage, ob sich da mal der Auftraggeber darauf einlässt, ne? Weil die wollen ja den Prozess. Aber ich finde, in der Konsequenz ist es total ehrlich und letztendlich würde ich mir für meine weitere Zukunft auch wünschen, dass ich das auch so konsequent mitnutze und zu so sage, also ich fange hier gerne mit euch an, es braucht aber genau diese Phase und wenn dann das Ja nicht kommt, dann gehe ich auch wieder.
Ja, weil, also und nur nochmal für die Hörerinnen und Hörer, das macht man nicht bei jeder Entscheidung, nicht bei jedem Prozess. Also, aber genau wenn es eben um so die großen Sachen geht, ich will jetzt hier wirklich eine bedeutende Veränderung, auch wo es dann ja um Mindset geht, also was passiert in den Köpfen der Menschen, glaube ich, ist das ein entscheidendes Erfolgsmoment, ob dieses Projekt, dieser Prozess gelingt oder nicht, weil wenn ich mir so angucke und anhöre, Change Management ist ja inzwischen ein verbranntes Wort. Kann ja keiner mehr hören nach dem Motto, oh Gott, also ich kenne es in der Steuerberatungskanzlei früher, da war es immer diese QM, Qualitätsmanagement, ne? Wie oft ich höre, ja, das haben wir mal angefangen, aber ist wieder eingeschlafen. Ne? Und ist genau dieser Punkt. Ja, irgendwer hat gesagt, das brauchen wir jetzt, das machen wir jetzt. Die Hälfte der Mannschaft hat gesagt, hat sich gedacht, okay, lass die halt mal werkeln, machen, mir wurscht, irgendwie komme ich schon durch. Ich laviere mich schon durch. Und sobald wer wegguckt, der Verantwortliche oder vielleicht auch nicht mehr da ist, zack, ist auch das Projekt gestorben. Und genau das ist der Unterschied. Und da, was du dann sagst, ist dann das Spannende. Naja, aber als verantwortliche Abteilung, die das vorschlägt, dieses Projekt oder die das eben umsetzen will, wie ehrlich bin ich zu mir selber, dass ich diesen Prozess am Anfang überhaupt zulasse?
Ja, und das sagt sie ja auch an einer anderen Stelle, wenn das oberste Management, wer, was auch immer das ist, ne, ob das inhabergeführtes Unternehmen ist oder ein Verein, aber wenn die oberste Geschäftsführung, das können die da mal machen in den Bereichen, aber es hat mit mir nichts zu tun, dann auch das ist ein großes Anzeichen dafür, dass es scheitern könnte. Oder auf jeden Fall auch dann wieder nur sehr begrenzt die Wirkung entfalten kann. Und es geht ja hier, also es geht ja hier darum, der Ansatz ist ja, die Annahme ist ja, dass wenn wir es schaffen, Arbeitsumfelder zu kreieren und zu organisieren, wo alle Mitarbeitenden erstens behandelt werden, eben als erwachsene, selbstständig denkende Menschen, die alle in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und dass eine Art, ein Klima, ein Arbeitsklima geschaffen wird, wo alle merken, das, was ich hier beitrage, zählt und ich kann ja auch, ich habe ja auch was beizutragen. Dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf unsere Produkte, also, ne? Und wie wir mit unseren Kunden umgehen. So. Also es ist ja kein Selbstzweck. Geht ja nicht darum, dass es jetzt nur, damit es den Leuten besser geht, so ungefähr. Und wenn dann eben das oberste Management sagt, ja, macht ihr mal, nur die Führung, also, ne, weil das ist ja wieder das mit den Glaubenssätzen am Anfang, mit dem Mindset, auch da braucht es ja dann die Bereitschaft hinzugucken, ja, wie haben wir denn bisher geführt? Was ist unsere Idee von Führen eigentlich? So, und wie wirkt sich das aus? Und das sagt sie ja auch, das fand ich auch nochmal total beeindruckend, weil ich finde, man kann das Buch ja auch hier auf mit verschiedenen Brillen lesen. Ich habe es natürlich am Anfang gelesen aus meiner Brille als Beraterin, die Unternehmen genau in solchen Entwicklungen begleitet. Ich habe es jetzt nochmal gelesen für unseren Podcast aus der Idee heraus, ich will vielleicht selber auch was gründen, also selber ein Unternehmen starten. Und worauf will ich achten, wenn ich so ein Unternehmen anfange zu starten und mit welcher Philosophie will ich das auch machen, also was Leadership, ne, und so weiter betrifft. Betrifft. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, sie sagt, sie kann am Anfang ja noch so viel den InhaberInnen oder den Chefs erzählen, Leute, wenn ihr das machen wollt, bedeutet das für euch, dass ihr ein Stück weit euch überflüssig machen müsst. Also raus, weg von dem operativen Geschäft, weniger involviert in Tagesgeschäften, auch weniger involviert in bestimmte Art von Entscheidungen treffen, mehr Zeit für strategische Themen. Und ganz erst sagen, ja, ist doch super, genau das will ich ja. Und dann, wenn sie mit der Zeit merken, es passiert tatsächlich, also die Teams arbeiten viel selbstständiger miteinander, untereinander, und ich bin plötzlich nicht mehr gefragt als die Person, die am Ende dann das große Problem löst oder die nochmal irgendwas da reißen kann. Und dann merken, es macht mir was total aus, dass ich nicht mehr gefragt bin.
Das ist eh schön. Sie bringt dann da auch immer wieder Beispiele. Also vielleicht als Ergänzung oder das finde ich, zieht sich auch durchs ganze Buch und es wird auch immer wieder betont, diese Beispiele, die sie erzählt, diese Geschichten, wo sie als externe Beraterin ein Unternehmen begleitet. Aber natürlich auch dann in den Fällen, wo sie ein Unternehmen kaufen und dort eine quasi neue Art zu arbeiten etablieren. Das ist Du brauchst jemanden von außen oder mit sehr viel Wissen über, was passiert da mit den Menschen und wie gehe ich damit um. Also, das ist mir da auch nochmal klar geworden. Also bei solchen riesigen, bei solchen anstrengenden, schwierigen Projekten oder auch wenn eben der Moosehead immer irgendwo herumliegt auf dem Tisch, das alleine zu wollen, da kannst du dich schwer ins Bein schießen. Beziehungsweise, sie schreibt dann ja auch immer wieder, wie ist es weitergegangen, als sie sich wieder rausgezogen hat? Und wenn sie weg war, also nicht immer, aber war auch klar, wenn der Unternehmer, die Unternehmerin, so wie du sagst, gemerkt hat, ui, jetzt werde ich ja wirklich nicht mehr gefragt und dann wieder die Dinge an sich nimmt, einfach weil es dem Naturell entspricht oder den eigenen Zielen, dass es dann eben nicht Es ist kein Selbstläufer, so eine Self-Managing Organization, sondern es braucht auch immer, ja, das immer wieder bei diesem Commitment aller Beteiligten, dass es auch so weiterläuft. Und sobald das Commitment vom Chef oder der Chefin oder den Führungskräften eben fehlt oder nicht so stark da ist, dann wird die Organisation wieder in alte Bahnen, und die müssen nicht schlecht sein, sagt sie ja auch. Man muss jetzt nicht, das ist nicht der heilige Gral, der Zusammenarbeit, aber es muss einfach auch klar sein, dass gerade in diesen Übergangsphasen jemand von außen, sicherlich mehr bewirkt, als wenn ich da selber mich abstrample.
Ja, ich erinnere mich an die Aussage, dass sie immer wieder lernen durfte. Und ich glaube, es war für sie auch schmerzhaft, immer wieder zu sehen, was passiert, wenn die Menschen, die diesen Raum gehalten haben und das mittragen, dass wir sagen, wir wollen in dieser Art miteinander arbeiten und den Sinn und Zweck unserer Organisation in dieser Art und Weise erfüllen. Wenn die weggehen, was dann passiert? Und dass es dann eben oft zurückgeht zu traditionellen Formen. Und das war ja dann noch gar nicht unbedingt bei Karen gegangen ist, sondern zum Beispiel in dem Hotelbeispiel war es ja, dass dann die Geschäftsführerin, die das ja ganz viel wollte, als sie in Ruhestand gegangen ist, ne? Und ich meine, das ganze Team wollte weiter daran arbeiten, aber mit der neuen Geschäftsführung wurde halt das nicht weiterverfolgt. Oder in dem anderen Beispiel war es ja so, wo sie rausgegangen waren, das lief super und auch finanziell hatte sich die Firma total gut wieder erholt, machten wieder grüne Zahlen, macht man grüne Zahlen, also jedenfalls.
Schwarze.
Die waren, genau, es waren schwarz. Ich mag halt grün so sehr.
Grün finde ich auch viel besser, passender eigentlich als Rot und Schwarz.
Dass es dann so war, und das Board, also das Management Board, also es gab ja das Management Team, die das alles sich selbst organisiert und gemanagt haben und auch für das Geschäft verantwortlich waren. Und es gab oben drüber aber dieses Management Board, die das auch mitgetragen hatten. Und dann wurde aber die Firma verkauft. Und mit den neuen Inhabern wechselte dann auch wieder das Arbeitsmodell. Ja. Und diese Sachen passieren eben öfters.
Ja, genau. Wo hast du deine Highlights aus dem Buch noch gezogen?
Ja, also für mich, wir haben darüber schon gesprochen. Aber ich wiederhole es nochmal. Also dieses konsequent zu sagen, ich gehe hier rein und sage, liebe Leute, also in einem Fall war es ja, ne, ich bin jetzt hier eure Interims-Geschäftsführerin. Ich werde mich überhaupt nicht ins operative Geschäft einmischen. Und ich bin dafür da. Meine Aufgabe ist es hier, dass ihr das untereinander, miteinander so hinkriegt, dass ihr selber dieses Unternehmen führt und managt und alles macht. Also vom operativen Geschäft über Finanzen, Sales, was es dazu braucht. Also diese Ansage zu machen und dann eben, ne, diese Phase des Gespräches zu haben, was ihr Concordance nennt, dann, weil, ich meine, wenn du das hörst als Mitarbeiterin und denkst, ich meine, das muss man ja erstmal verdauen und das ist ja teilweise überhaupt nicht greifbar. Und eben aber dieses Commitment sich einzuholen und zu sagen, wollen wir das machen? Und da sehr klar zu sein, das finde ich unheimlich stark, unheimlich stark. Ist mir nochmal sehr ins Auge gesprungen, als ich jetzt nochmal aufgefrischt habe, das Buch nochmal wieder gelesen habe.
Ja,
Ja.
da hat sie auch im ersten Teil, also es sind drei Teile, wenn wir es dann auch nochmal so kurz skizzieren. Im ersten Teil ist es eben dieses Beispiele aus dem Coaching-Bereich, also wo sie als externe Trainer in Firmen kommen, um eben bestimmte Veränderungen mit zu begleiten. Und im zweiten Teil sind es dann die Beispiele, sie kaufen extra, also das finde ich ja so übrigens so speziell, also im positiven Sinne. Also die Grundidee, ich bin ein guter Coach oder ich denke mal, ich bin ein guter Coach und will eine bestimmte Form der Organisation. Und weil ich halt merke, ich stoße immer an meine Grenzen, wenn ich als externe Beraterin wo reingehe und dann wieder raus, weil kaum bin ich draußen, machen die wieder, was sie wollen, so ungefähr. Also logischer Schluss, ich kaufe Firmen, damit ich dort diese Art der Zusammenarbeit etablieren kann. Und das ist dann im zweiten Teil, funktioniert auch nicht so immer so, wie sie sich das vorstellen. Aber diesen Gedanken fand ich da mal sehr beeindruckend,
Ja.
sage ich. Aber was ich bei dem Coaching-Teil auch noch mal sehr, sehr schön und spannend fand, ist dann tatsächlich dieses Beschreiben, wie sie miteinander umgehen und welche Fragen sie auch stellen. Also ich habe mir eine Frage noch mal rausgegriffen, weil das kenne ich auch, gerade wenn du mit so Mitarbeitenden sprichst, Und die fangen an, so, sie beschweren sich, ne? Ach, der Chef und die Chefin und was nicht alles funktioniert. Und alle anderen sind schuld, nur man selber weiß ja, wie es besser geht. Und da sagt sie, da ist eine Frage sehr, sehr gut geeignet, um die nochmal in ein neues Denken zu bringen, nämlich, also ich sage das auch auf Englisch, ich finde das immer leichter, if you had the authority to make all these changes you're talking about, would you? Also nicht die Frage, was würdest du ändern, sondern wenn du die Möglichkeit, Macht und Instanz hättest, all diese Veränderungen zu tun, würdest du es denn anpacken? Sehr schöne Veränderungsfrage, finde ich, weil natürlich lässt sich immer leicht reden über was nicht alles hätte Fahrradkette schöner und glänzender sein könnte. Aber würdest du denn die Verantwortung übernehmen? Das sind wir wieder bei diesem, hast du auch schon gesagt, dieses Empowerment und entsprechende Selbstverantwortung. Also das mal zu hinterfragen. Ja, hey, was würdest du denn dann in Angriff nehmen oder würdest du es überhaupt in Angriff nehmen? Das hat mir super gut gefallen.
Ja, und mir kam jetzt auch nochmal beim Zuhören nochmal eine andere Stelle, die ich auch für mich nochmal sehr beeindruckend fand, gerade aus meiner Erfahrung von einem früheren Angestelltsein, wo ich als interne Organisationsentwicklerin einfach auch einen Prozess mit begleitet habe, wo die Organisation sagte, wir möchten in die Selbstorganisation gehen als Gesamtunternehmen oder als Gesamtgeschäftsbereich. Und es hat nachher, dann wurde auch wieder zurückgeht in die traditionellen Wege. Sie sagte an einer Stelle, ja, bevor ihr sozusagen entscheidet, alles wieder zurückzudrehen und zu sagen, ah, das funktioniert doch nicht und bei uns geht das nicht. Ne, sie sagt so, don't kill the experiment, sondern bring es lieber ab. Also bring es lieber vom, thematisiere das mit den anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen und schaut dann gemeinsam hin, bevor sofort zu entscheiden, ah, komm, das wird alles nichts und lass uns das wieder anders machen. Ja, das würde ich mir oft wünschen, dass es nochmal genau diese Runde gibt, wo man miteinander da nochmal gemeinsam hinguckt, was ist es denn und woran könnte es denn gerade liegen?
Ja. Also in dem Zusammenhang fällt mir jetzt noch eine andere Frage ein. Die wird auch im Buch, glaube ich, in einem anderen Zusammenhang besprochen. Da geht es eher, glaube ich, nochmal um dieses Konkordanz, also um dieses Entscheidungsfinden. Aber trotzdem, weil du sagst, lasst uns doch, wenn man merkt, es funktioniert was nicht. Und es passiert ja ständig, wenn du so willst, in solchen großen Veränderungsprozessen. Anstatt zu sagen, ah, habe ich doch gleich gewusst, dass das nicht funktioniert, lassen wir es wieder. Wirklich nochmal so eine Feedback-Schleife. Also Feedback kommt ja auch sehr oft im Buch vor, in den Beispielen, wie wichtig das ist. Aber dann einfach auch nochmal die Frage in so einer Feedback-Schleife zu stellen, was bräuchte es denn aus deiner Stelle, damit du zufrieden bist, damit die Situation akzeptabel wird? Das finde ich es immer auch nochmal gut, bevor man immer sofort sagt, ach, geht eh nicht, lassen wir wieder, eher nochmal zu fragen, wie. Was müsste denn, was braucht's denn, was fehlt uns denn, damit's funktioniert? Dann bist du nochmal in einer ganz anderen Diskussion und gibst dem zumindest eine Chance, dem Prozess, anstatt ihn abzuwürgen. Also das, glaube ich, fällt mir jetzt grundsätzlich nochmal so ein. Diese sind wir wieder bei Sichtweise, bei Einstellung zu sagen, das ist jetzt erstens ein Experiment oder ein Test oder eine Ausprobierphase, eine Probezeit, wenn du so willst. Also wir geben auch einem Prozess eine Probezeit. Und natürlich ist es nur dann fair, diese Probezeit zu beenden, wenn ich während der Probezeit ständig Feedback gebe und sage, da wünsche ich mir was anderes, so und so. Und erst wenn ich merke, ich habe jetzt, sagen wir mal, dreimal gesprochen über das Thema und die Gruppe will es trotzdem nicht oder kann nicht damit umgehen. Dann kann ich sagen, okay, funktioniert bei uns anscheinend tatsächlich nicht. Dann trennen wir uns wieder von diesem Veränderungsprojekt, meinetwegen, ne? Kann man ja mal so ein bisschen in diese Richtung denken. Aber nicht einfach immer dieses, ja, geht halt nicht. Das kommt in den Geschichten immer sehr schön rüber.
Ja, und da kommt ja auch, also ich finde, Sie sagen das ja an verschiedenen Stellen mit meinen Worten. Sie plädieren ja auch für diesen Paradigmenwechsel. Also von, Sie benutzen ja die Metapher, haben wir ein Eltern-Kind-Verhältnis hier miteinander, wie wir miteinander arbeiten, wie hier Führung passiert, oder haben wir eben einen Erwachsenen, gehen wir erwachsen miteinander um? Oder vielleicht ums, weil es hat erstmal mit Transaktionsanalyse, manche kennen das vielleicht, da wird ja auch Eltern, ich und Kind, ich Erwachsene, ich benutzt. Das meinen die hier aber nicht. Die meinen es wirklich als Metapher für Eltern-Kind-Verhältnis oder eben zwei Erwachsene treffen sich, ne, oder mit einem Erwachsenenumfeld. Das ist ja ein Paradigmenwechsel auch, was sie auch konsequent, also ich hatte ja das große Vergnügen, ich durfte Karin auch persönlich kennenlernen und auch Lisa und mit ihnen ein bisschen arbeiten für ein paar Monate zusammen, wie konsequent sie darin sind, nicht in diese Falle zu tappen. Ich sorge mich jetzt um euch. Oh, euch geht's nicht gut. Was braucht ihr denn? Und ich sorge dafür, dass es euch wieder gut geht. Das ist ja genau das alte Paradigma, ne? Ich bin sozusagen im Elternteil und die anderen sind sozusagen in dieser Kindhaltung. Sondern es konsequent, wir haben die gemeinsame Verantwortung für diesen Prozess. Und konsequent dadurch auch zu gucken und auch zu wissen, auch du, Angela, hast das Potenzial. Du weißt für dich, du kannst für dich sorgen, du weißt, was du brauchst. So, vielleicht ist es gerade, ne, nicht so offensichtlich. Aber eben nicht, das dir vorwegzunehmen oder dich irgendwie jetzt hier abzupuffern, ah, die arme Angela, ich weiß, ich merke, wie schwer es dir gerade fällt. Sondern zu gucken, wie würdest du damit umgehen, Angela? Wie würdest du gerade damit umgehen, dass es dir gerade schwer fällt? Oder dass es dir schwerfällt, hier offen zu reden und anzusprechen, was du kritisch findest. Ne? So. Und das immer wieder zurückzuspiegeln und nicht in diese Stolperfalle zu kommen, entweder sehr kritisch zu sein, oh Angela, jetzt stell dich mal nicht so an, ne? Oder dieses, oh Angela, komm ja hier, ich gebe dir mal noch das Bonbon und dann noch den Mantel, damit du nicht so frierst. Ja, wo jetzt mal wieder als Metapher gesprochen.
Wobei, also da haben Sie ja auch Beispiele, so, gerade da, wo es dann um die Elchköpfe oder die Elefanten geht, das lese ich zwar mit großem Interesse und auch Ehrfurcht, sage ich mal, vor solchen Menschen, die da Beraterinnen sind. Das wäre was zum Beispiel, da weiß ich von mir, ich kann es nicht, ich will es nicht. Also ich bin kein Coach in dem Sinne, der das begleitend ermöglicht. Und da kommt in dem einen Beispiel, was ich so unfassbar, also das geht mir schon nahe, wenn du einfach merkst, da stimmt was beim Klima nicht. Also das ist ja dieser Fokus aufs Arbeitsklima. Und jeder eiert drumrum, aber keiner traut es tatsächlich, sich auszusprechen, weil was auch immer wir Menschen befürchten, welcher Sprengsatz dann in die Luft geht und uns alles um die Ohren fliegt. Und das sagt sie zu Recht. Also das meine ich mit, das berührt mich, das gibt mir zu denken. Wenn du es nicht schaffst, das anzusprechen, wirst du es auch nie schaffen, eine Veränderung nachhaltig zu bewirken. Und das ist so wichtig, dieses, wo du auch sagst, dieses auf welcher Ebene sprechen wir miteinander? Sind wir eben zwei Erwachsene, die auf Augenhöhe miteinander reden? Und dann muss ich es auch aushalten können, wenn ich sage, Mensch, also Martina, das, was du da gestern fabriziert hast, das hat mich jetzt echt mal komplett von den Socken gehauen. So geht das nicht. So arbeiten wir hier nicht. So, jetzt kannst du in Tränen ausbrechen und ich bin so gemein und du bist so eine dumme Chefin. Die Angela hat ja keine Ahnung. Dann sind wir in diesem nicht auf Augenhöhe, sondern wir hauen uns halt die Sachen um die Ohren. Aber diese Tabuthemen, auch wirklich zu sagen, es ist unfassbar schwer. Und sie macht auch selber einen Disclaimer nochmal an der Stelle. Macht es bitte nicht alleine. Aber ich glaube, ganz viel kommt aus genau diesem Grund. Also wenn schlechtes Klima ist, wenn auch Leistung nicht so erbracht wird, wie sie erbracht werden könnte, wenn Menschen nicht mitmachen bei bestimmten Themen, dann hat es immer irgendwas im Hintergrund schwelt da und keiner will es ansprechen, traut sich es anzusprechen und damit, ja, ist eigentlich völlig egal, was du da an der Oberfläche herumdokterst. Das wird nie in der Tiefe, sage ich mal, was Symptom oder wie heißt dann das andere? Jetzt fehlen mir auch schon die Worte. Du wirst die Ursache nicht
Ja,
aus dem
genau.
Weg schaffen, sondern du wirst immer nur an den Symptomen herumdoktern. Und da hat sie eben ein tolles Beispiel und ein tolles Kapitel drüber, wo ich auch immer wieder so: Oh meine Güte, jetzt stelle ich mir mal vor, so in der Art wird miteinander gesprochen, in einem Unternehmen, wo es gerade kracht oder die untereinander oder auch warum auch immer Ärger miteinander haben. Das ist, wow. Hätte ich
Ja,
keine Lösung dafür, aber ja.
und deswegen halte ich es auch für so wertvoll, dass Menschen dieses Buch lesen, die einfach sich mit der Frage beschäftigen, Wollen wir vielleicht ein bisschen flachere Hierarchien hier haben? Wollen wir bisschen weg von diesem Konzept, wir haben so zentrale Führungskräfte und es mehr verteilen auf mehrere Menschen und Verantwortlichkeiten. Und sich dann aber eben auch dem Preis bewusst zu sein. Weil wenn es nicht in dieser formalen, zentralen Führungskraftrolle angelegt ist, weil das ist ja oft so, ist ja eine Erwartung, wenn was nicht im Team funktioniert, spätestens dann, wenn es die untereinander nicht geklärt wird, dann muss es die Teamleitung klären, ja, oder die Chefin, der Chef, die nächsthöhere Hierarchieebene. Und wenn du bewusst sagst, wir wollen davon weg, weil wir glauben, dass in dieser selbstorganisierten Art und Weise zu arbeiten, das Potenzial aller viel mehr zur Entfaltung bringt und das wiederum dem Sinn und Zweck unserer Organisation zugute kommt und das, was wir hier in die Welt bringen wollen mit unseren Produkten und Dienstleistungen, dann brauchst du die Bereitschaft für sehr viel Selbstreflexion und auch das Investieren in, dass wir das miteinander lernen, weil wir haben es halt oft nicht gelernt und wir kommen ja oft auch mit so einem Glaubenssatz, das sagt es ja auch an anderer Stelle, oder wir sind noch aufgewachsen, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich zumindest noch auch sehr groß geworden mit Gefühle und so Themen haben auf Arbeit nichts zu suchen. So. Da reden wir über die Fakten und über die, vielleicht wir können darüber reden, warum der Prozess nicht gut läuft, aber was unten drunter ist, warum der Prozess nicht gut läuft, das sprechen wir halt nicht an. Und es braucht aber da eben dann diese Bereitschaft für diese Selbstreflexion und sich da auch zu trainieren drin und das auch wirklich diesen Muskel, also diesen, ne, sie sagen, sprechen wir
Ja.
auch von Muscle, diesen Muskel für ehrlich miteinander zu sein und sich zu trauen, unangenehme Dinge anzusprechen, genauso wie die angenehmen Dinge, ist enorm wichtig, wenn du in einem selbstorganisierten Kontext arbeiten willst. Und ich würde noch eins draufsetzen, selbst wenn du dich entscheidest, in den Hierarchien zu bleiben, ist es enorm wertvoll für die Qualität der Zusammenarbeit und für die Qualität der Arbeit, die dadurch entsteht. Bin ich
Ja.
überzeugt von.
Ja, ganz richtig. Und an der Stelle, also wenn es um diese Veränderung des Arbeitsklimas geht, da sagt sie auch nochmal, sie hat vier Schritte, wie sie als externe Beraterin da umgeht damit. Und ich glaube, der erste Schritt ist dann nochmal der ganz wichtige, dass sie sagt, ask for the mandate. Also da wirklich, du musst ja das Okay von allen abholen, dass die an diesen Themen arbeiten wollen, weil sonst hast du die Explosion. Sonst bricht dir das ganze Konstrukt auseinander. Dann kündigt halt die Hälfte der Mitarbeitenden, was auch einen erfrischenden Effekt vielleicht mal haben kann. Keine Ahnung. Aber zumindest musst du klarstellen und dir das Okay abholen, dass du arbeitest dran. Und dann finde ich es natürlich schon wieder wertvoll, wenn du als externer Beraterin reingehst und der Schritt 2 lautet an der Stelle, du beschreibst einfach deine Wahrnehmung. Wie erlebe ich euer Miteinander? Und dann ermöglicht das den Menschen ja auch dazu Stellung zu nehmen, zu sagen, ah, okay, ist es so oder ist es anders oder wie ist es? Und dann beginnt dieser Prozess, dass man an dem Klima und an dem Miteinander arbeitet. Fand ich also sehr ein Gänsehautkapitel für mich.
Was ich ja auch toll finde an dem Buch ist, es gibt ja auch ganz konkrete, tolle, kleine Häppchen, sage ich, total gut verdaubar, wo sie zum Beispiel sagen, wo sie Beispiele liefern für, eins heißt Scare Them Away Letter. Also da hat eine Organisation, haben für sich quasi umschrieben, wenn jemand Neues da anfängt oder Interesse hat und hat sich beworben und ist auch in einer engeren Auswahl, dann haben sie quasi einen Brief verfasst, den sie dieser Person nochmal zukommen lassen, bevor sie sich dann endgültig für diese entscheidet, ob sie da anfangen will zu arbeiten. Und das haben sie eben Scare Them Away Letter formuliert, was ich auch total lustig fand, weil du hast immer auch hier die Frage, was ist vielleicht, was hat dich zum Lachen gebracht in diesem Buch oder zum Schmunzeln? Und davon gibt es ja immer wieder kleine, so wertvolle Perlen, wo so ganz konkret man auch sich auch, wie gesagt, für Menschen, die Interesse haben, sich einfach mit dem Thema auch mal neu zu beschäftigen. Also ich finde, das Buch kann man hervorragend lesen, wenn man überhaupt kein Vorwissen hat und einfach mal in diese Welt eintauchen will. Und dann kriegt man eben auch diese ganz konkreten kleinen Hinweise und Tools an die Hand oder eben auch so kleine Handreichungen, die einen anregen können, kann ich da was für mich nutzen und für meine Organisation hier, für mein Unternehmen.
Ja, sehr gut, dass du den ansprichst, weil den habe ich mir auch hier ganz dick und fett rausgezogen. Also das wäre auch tatsächlich, das ist einer der Sofort-Umsetzungstipps, den ich jedem ans Herz legen kann. Also wenn sich jemand bewirbt in deinem Unternehmen, dieses, ich weiß, es ist Fachkräftemangel, obwohl das nimmt gerade ab, zumindest in unserem Umfeld, bei den Kanzleien, mit denen wir arbeiten. Aber dem Bewerber zurückzuschreiben, Mensch, danke für die Bewerbung, damit du gleich mal eine Vorstellung bekommst davon, wie es bei uns zugeht. Und dann ist ja da ein Beispiel auch drin im Buch. Und das kann man dann ja für sich adaptieren im Sinne von, ja, übrigens, bei uns ist nicht Chef macht die Ansagen, Mitarbeiter führen aus, sondern du bist gefordert. Und da muss man auch mit diesen Begrifflichkeiten arbeiten. Du bist bei uns gefordert und wirst aufgefordert, dich zu beteiligen, dich selber um deinen Arbeitsplatz zu kümmern, Feedback zu geben, wenn was nicht in Ordnung ist, damit wir was dann arbeiten können. Und. Also 5 Punkte, die da genannt werden, so größenordnungsmäßig. Und ich finde es einfach ein total gutes Ding. Und wenn du normaler, in Anführungszeichen, Mitarbeiter bist, der es gewohnt ist, so eine Chef-Angestellten-Rolle eben auszufüllen und nicht selber da sehr engagiert zu sein, dann schreckt dich das hoffentlich auch ab, ne? Scare them away. Und dann denkst du ja, ui, da gehe ich vielleicht doch lieber woanders hin. Das fand ich sehr einen tollen Gedanken, ja.
Und auch das ist ja letztendlich ja auch, kommt ja auch so von einem sehr ehrlichen Mitdenken letztendlich, ne? Dass dieses, mach dir doch mal bewusst, was es hier ist, damit du für dich eine bewusste Entscheidung treffen kannst. So. Und dahinter steckt ja auch der Ansatz, finde ich, zu sagen, es ist nicht für jeden was, hier zu arbeiten in dieser Umgebung. So. Deswegen darfst du es gut für dich prüfen. Ein anderes schönes praktisches Beispiel ist ja, es gibt ja auch an einer Stelle bei einer anderen Unternehmen, wo sie war, da hat das Management-Team quasi die Rolle der CEOs definiert und beschrieben. Und das fand ich auch nochmal, also ein tolles, pragmatisches Beispiel, wie man diese Rolle CEO in einem selbstorganisierten Kontext umschreiben kann und was die da für Wege für sich gefunden haben, was sie sagen, wofür ist die Rolle da, wofür ist sie eben auch nicht da.
Und wo ich noch bei einem Kapitel richtig so ein bisschen tiefer gedanklich auch eingestiegen bin, weil das auch so ein Thema ist, das immer wieder auch in dem Kontext unserer Kanzlei eine Rolle spielt, ist Gehalt. Und natürlich in diesem Bereich der selbstorganisierten Unternehmen ist auch das selbstbestimmte Gehalt ein Kapitel, ein Thema. Da bin ich jetzt so, war, da bin ich zwiegespalten, im Sinne von, sie schreibt ja, natürlich schreibt sie zu Recht, wenn du engagierte, mitdenkende Mitarbeitende möchtest, muss auch alles offen sein, offengelegt sein, ne? Also, warum soll ich mich für ein Unternehmen engagieren, wenn ich nicht mal weiß, was die für einen Umsatz machen, für einen Gewinn, und ich auch keinen Einfluss drauf habe? Und das Gleiche gilt natürlich fürs Gehalt. Und für mich, wo es Klick gemacht hat, war so cool, weil natürlich diese Debatte geht dann an der Stelle oft immer, naja, wie können wir, wenn wir die Gehälter offenlegen, wenn wir da wirklich mal drüber nachdenken, wie können wir sie denn fair gestalten? Na? Und das Wort fair passt einfach nicht. Das finde ich so einen wichtigen Gedanken, weil fair ist immer subjektiv. Jeder hat zu fair eine andere Idee. Das heißt, wenn du ein faires Gehaltssystem etablieren wolltest, ist das zum Scheitern verurteilt. Weil du kannst nie alle Vorstellungen unter einen Hut bringen. Und da schreibt sie eben so schön, man muss es umbenennen, man muss es einfach anders wahrnehmen im Sinne von clear and values driven. Also es muss klar sein, transparent und es muss die Werte des Unternehmens tragen. Und das finde ich einen guten Gedanken, wenn man schon über, also ob man es jetzt offenlegt oder nicht, zweite Geschichte, aber wenn ich schon über mein Gehaltssystem nachdenke, dann geht es nicht darum, dass es für alle fair ist. Das schafft man nicht, sondern es geht eben darum, es muss nachvollziehbar sein, transparent sein, und verständlich. Also, das fand ich dann immer einen schönen, guten Punkt an der Stelle.
Genau, ich fand auch, ne, sie machen nochmal die Unterscheidung oder diese Empfehlung, dass sie zitieren das ja auch von jemandem, ich habe gerade den Namen vergessen, also sie zitieren hier die Quelle, wo sie auch diese Einigung herhaben, mit diesem Begriff fair, da aufzupassen, den da zu verwenden. Also im Sinne von faires Gehalt, also wann habe ich ein faires Gehalt, das ist höchst subjektiv. Und wo kann ich was tatsächlich beeinflussen, nämlich fair im Sinne von, ich habe einen transparenten Prozess. Ich weiß zumindestens, wie bei uns Gehaltsverhandlungen funktionieren und wie bei uns hier Gehälter bestimmt werden oder wie ich vielleicht zu einer Erhöhung komme oder eben auch nicht. Und das ist transparent und damit wird es fair. Das heißt noch lange nicht, dass ich das trotzdem vielleicht subjektiv mein Gehalt als fair empfinde. Aber der Prozess ist fair, ne? So, weil er für alle sozusagen in dem Sinne gleich ist. Und das ist ja oft so ein Thema, so ein Problem, dass eben der Gehaltsprozess an sich, also wann bekommt jemand eine Gehaltserhöhung und wie viel, ist oft ja völlig intransparent und wirkt manchmal völlig willkürlich. So. Ich habe es aber auch so gelesen, dass sie sagen, das ist nicht automatisch so, dass wenn du in einem selbstorganisierten Kontext bist, dass du dann auch automatisch zu dem Thema kommst, haben wir hier selbst gewählte und offene transparente Gehälter. Es ist nur so, dass es oft die Frage ploppt dann irgendwann auf, weil du eben einfach dran bist, eben alle Zahlen transparent zu machen und dann ist auch das eine logische Konsequenz irgendwann. Sie sagen ja aber auch, man darf da sehr vorsichtig und achtsam mit sein, wie man damit umgehen will, ne? So noch mit dem Thema.
Ja, also das mag ich da nochmal verstärken. Sie sagen es ja auch, also natürlich in der langen Frist oder im Ergebnis sollte bei einem selbstorganisierten Unternehmen sollten auch alle Informationen zugänglich sein, damit die Mitarbeitenden Verantwortung übernehmen können. Aber der Satz steht da auch explizit so: Making it available isn't enough. Also es nur zugänglich machen reicht natürlich nicht, sondern it has to be meaningful and understandable. Also es muss Bedeutung haben und verständlich sein. Also auch was jetzt, sage ich mal, mit Umsatz, mit Gewinn und all mit diesen Dingen passiert. Und das ist das Entscheidende. Einfach zu sagen, hey, ich tue jetzt meine BWA an die Kühlschranktür picken und dann haben wir eine self-managed organization. Hallo. Ich glaube, da beginnt eher Hauen und Stechen als sonst irgendwas. Das heißt, du musst da schon drüber nachdenken, was heißen die Zahlen, wie kommen sie zustande, woran arbeiten wir, wie können wir dran arbeiten und und. Also wenn man sich den Prozess mal durchdenkt, hängt ja ein toller, ein spannender Rattenschwanz hinten dran. Aber dieses einfach immer nur, ja, jetzt müssen die Zahlen offengelegt werden, das ist viel zu kurz begriffen, gegriffen und das erklären sie da ja auch nochmal schön und
Ja.
gut an der Stelle.
Ich mag noch mal sagen, dass, also Lisa Gill macht ja oft diese Theorie, Erklärung noch mal oder erklärt ein bisschen was von dem Konzept oder auch das mit dem Gehalt zum Beispiel, weil Lisa ist eine absolute Expertin, wenn es darum geht, um diese ganze Thematik Self-Managing Organizations, hat auch einen tollen Podcast, Leadermorphis. Also sie ist wirklich eine Fachfrau seit vielen, vielen Jahren und hat den Anspruch, und das weiß auch, ich glaube, auf jedem Kontinenten schon Firmen besucht und die damit arbeiten. Das heißt, sie sieht ganz viele Ansätze und Konzepte und auch Lösungen, die Unternehmen finden für diese ganzen pragmatischen und eben operativen Themen, wo es für Lösungen braucht. Und Karin, die seit den, das fand ich ja auch so beeindruckend, die hat seit den 90er Jahren, ja, ne, also wir reden von den 90er, sagt man denn, 1990er Jahren,
Ja, genau.
hat sie Unternehmen darin begleitet, in diese Selbstorganisation. Und das schafft sie auch ganz am Anfang. Und da war das noch quasi, sie war eigentlich zu früh dran, weil für ganz viele war das noch so weit weg, die Themen, dass es eigentlich viel zu früh dran war. Ich will damit aber nur sagen, also ich lege das Buch auch den Menschen so ans Herz, das zu lesen, weil es zwei absolute Fachfrauen schreiben zu diesen Themen. Das merkst du, finde ich, in jeder Zeile, die sie schreiben. Und es ist eben so begreiflich und so hands-on, weil es eben wirklich, es kommt aus der Praxis. Es kommt total aus der Praxis heraus. Und du hast ja ganz hinten auch nochmal im Anhang so einen kleinen Assessment-Teil, also wo du sowohl dich persönlich hinterfragen kannst, wo sie dir nochmal schöne Anregungen geben, dich ein bisschen zu reflektieren und wo sind deine Stolperfallen und was könntest du da mal versuchen, vielleicht anders zu machen im Alltag. Und sie haben aber auch für dein Team, wo du mal für dich mit dem Team gemeinsam oder mit deiner Abteilung gemeinsam hingucken kannst. Wie ist denn das bei uns eigentlich gerade? Wie ist das hier eigentlich verteilt mit der Verantwortlichkeit? Oder wie ist hier eigentlich unser Entscheidungsklima oder auch unser Meetingsklima und all so Sachen? Also das finde ich auch nochmal sehr, also es sind so kleine, feine, sieht erstmal ganz einfach gemacht, ist schön grafisch einfach gehalten, sehr schnell übersichtlich, da kannst du sehr schnell erfassen, worum es geht und es ist trotzdem so inhaltsvoll.
Ja, Genau, also das habe ich auch so empfunden oder das finde ich auch sehr wirkungsvoll, dass eben erstens über die Geschichten wird transportiert, was passiert da, was passiert mit den Menschen und du kannst für dich nachvollziehen, wie würde es mir in dieser Situation geben. Das ist ja immer schöner, wenn es dann bei einem selber die Emotionen auslöst und dann eben mit diesen kleinen, einfachen Tipps und Möglichkeiten da im Anhang selber dann an den Punkten zu arbeiten. Das fand ich irrsinnig, finde ich einfach total wertvoll und lässt sich super nachvollziehen und mitarbeiten. Und dann, was ich halt immer auch mag, und dann sind immer noch so kleine Sätze oder Begriffe drin, die einen entweder zum Schmunzeln bringen oder wo man so, also mein Liebling ist die Überschrift von einer der Geschichten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Firma, wie man die ausspricht, Mötes Bokarna, keine Ahnung, sorry für nicht vorhandenes Schwedisch. Aber das Kapitel heißt The Call Center God Forgot. Das Gottsend, das der liebe Gott vergessen hat. Und es Also diese Geschichte beginnt so deprimierend. Also ich muss echt sagen, also es geht über zwei Seiten und ich denke mir, oh nein, das gibt's ja nicht. Die armen Menschen, also so ungefähr, ist ein Callcenter, es gibt noch keine Computer, also obwohl das ist in den 20er irgendwie, also es ist schon in der Heutezeit. Und der Chef ist irgendwie ein Knauser und ein was nicht was. Und wie sie da drin arbeitet. Es ist so schön beschrieben. Und wie sich dann diese Veränderungen so langsam herauskristallisieren und irgendwann haut sie es wieder hinten runter. Aber das ist da, also da merkt man dann auch wieder, wie auch mit welcher Wertschätzung die über ihre Kunden schreiben. Das finde ich in dem Buch auch so toll, dass es nicht einfach ein Beispiel ist, so nach dem Motto, die Deppen haben ja keine Ahnung von gar nichts und dann kommen wir dann rein und zack und alles ist Gold, sondern die kommen in Situationen rein, wo du dir wie bei der Geschichte echt denkst, dem gehört ja links und rechts mal eine Entschuldigung.
Damit wärst du wieder im Elternding, ne? Das ist genau.
Ich bin klassisch, als Beraterin bin ich klassisch ein Elternteil immer. Deswegen sage ich ja, ich bin kein Coach, der das hinkriegt. So. Aber die beschreiben das auf eine so liebevolle, wertschätzende Art, wo du echt bei dem Chef dir denkst, das ist ein netter Kerl, ne? Der hat auch sich was dabei gedacht, dass er seine Mitarbeiter so schlecht behandelt. Das ist so ungefähr. Das finde ich, da merkt man das ja auch, dass ihr eigenes Mindset, dass es nicht nur dahergeredet ist, sondern dass sie das echt leben. Und das finde ich
Ja.
an dem Buch nochmal irgendwie so schön.
Ja. Und gerade in dem, bei dem Fallbeispiel mit dem Callcenter, da ist ja auch noch, beschreibt ja Karin auch nochmal ein Thema, was ja oft, finde ich, viele umtreibt, nämlich da haben sie ja auch entschieden, sich von zwei Menschen zu trennen, tatsächlich.
Ja.
Und ich war ja lange so drauf selber, ja, also das können Menschen doch nur wollen, wenn sie mehr Freiheiten haben, wenn sie selbstorganisierter ihre Arbeit entscheiden können, wenn sie viel näher dran sind, weil sie die Expertinnen für diese fachlichen Themen sind, dass sie das auch mitbestimmen können, wie das dann passiert oder eben auch nicht erst noch jemanden fragen müssen, ich mache das jetzt so und so. Und auch vom Arbeitsklima her, ne, dass sie sagen, wir wollen offenen, respektvollen, ehrlichen Umgang miteinander haben. Also ich war lange so drauf, es kann doch kein Mensch auf der Welt geben, der das nicht will. So. Da habe ich inzwischen auch dazugelernt. Und sie beschreibt ja in dem Bereich auch eben, dass sie da auch selber die Erfahrung gemacht hat, was sie vorher auch nie gedacht hätte, dass es tatsächlich, also sie zumindest sich keinen anderen Weg mehr wusste, als zu sagen, das Beste ist hier, sich wirklich von zwei Menschen zu verabschieden, weil die das Klima so stark beeinflussen, dass wir hier nicht auf den grünen Zweig kommen. Und auch da aber ja das in einer sehr wertschätzenden Art und Weise tun.
Ja, und vor allem wegen Wertschätzens, wo dann hinterher, also sie spricht dann mit den beiden später nochmal, um zu fragen, wie ist es euch ergangen, was passiert da? Und beide sagen unisono, das war natürlich so schrecklich, es war die beste Entscheidung, die du damals treffen hast können, weil wir jetzt, also die eine ist dann einfach zu einer Behörde gegangen. Und hat genau da diesen Arbeitsplatz gefunden, wo sie sehr schön, ich kann da abarbeiten, ich bin jetzt nicht mit Entscheidungen überfordert, sondern ich mache einfach, was von mir verlangt wird und dann ist gut. Und das ist ein gutes Leben für mich, ein gutes Arbeiten. Und genau da, und das zeigt auch nochmal, allein, dass sie sich, ich weiß nicht wie lange hinterher, nochmal die fragen, wie geht's euch heute? Das finde ich beeindruckend, dass die eben nicht einfach sagen, ja, gekündigt und tschüss und völlig wurscht, was dann mit euch passiert, sondern die begleiten auch diese Menschen noch ein Stück weit gedanklich oder einfach nachfragend. Und das zeigt es ja auch nochmal, dass es eben nicht darum geht, hey, wie holen wir den größten Profit jetzt aus dem Unternehmen raus, sondern wie geht es den Menschen in dem Kontext, in dem Unternehmen und wie können wir das verbessern?
Ja, es spiegelt für mich auch nochmal diese Grundhaltung wieder von zu sagen, hey, du bist okay. Du als Mensch bist okay. Es ist nur hier offensichtlich in diesem Umfeld, mit dem ist es sozusagen für dich nicht okay. Oder für uns nicht okay. Aber du als Mensch bist völlig in Ordnung.
Eines der schwierigsten
Ja.
Dinge, die man so praktiziert, zumindest jetzt auch im Arbeitsumfeld, muss man mal sagen, in dieser Art miteinander umzugehen. Sehr schön. Martina, es war wieder wunderbar. Magst du abschließend, hast du noch einen zusammenfassenden oder anderen Gedanken, den du loswerden willst?
Ja, also ich weiß ja, du hast ja ein sehr, sehr buntes ZuhörerInnen-Spektrum. Und ich will einfach nochmal sagen, auch wenn ich jetzt viel aus Beraterin-Sicht gesprochen habe, ich halte dieses Buch wirklich für alle, die mal reinschnuppern wollen in dieses. Wenn man sich auf diesen Weg macht, in so eine Selbstorganisation reinzugehen oder eben sag, kollektiv führen oder eben ne, alternative Arten der Zusammenarbeit und Führen ausprobieren will, egal ob ich Geschäftsführung bin, ob ich gerade was gründen möchte, ob ich einfach ein Teammitglied bin, es ist total lohnenswert. Es liest sich ja auch sehr leicht, wenn man Englisch lesen kann und mag. Und da steckt so viel drin und es ist gleichzeitig so einfach dargestellt, also so einfach beschrieben, also ohne groß Firlefanz drumherum, ne? Also sehr schnörkellos, also sehr lean, könnte ich fast schon sagen. Und auch wenn ich jetzt, ich bin natürlich ein bisschen gefärbt, weil ich habe 4 Monate jetzt, die letzten 4 Monate auch für TAF gearbeitet tatsächlich, aber ich habe das Buch ja schon vor 4 Jahren entdeckt und lieben gelernt und auch TAF lieben gelernt und schätzen gelernt. Deswegen ist es für so viele Menschen mit unterschiedlichen Interesse oder auch Rollen, glaube ich, total wertvoll ist, es zu lesen.
In diesem Sinne legen wir euch das ans Herz, gönnt euch dieses wunderbare Buch und erfreut euch an den Geschichten und natürlich an den tollen Insights. Danke dir, Martina. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Ich
Ciao.
danke dir, Angela. Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.